Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien Verkaufen, Kaufen von Visalo Immobilien. Ich bin euer Host Philipp Hildebrand und habe in der heutigen Folge den Notar und Rechtsanwalt Henning Doth von der Kanzlei am Rathaus zu Gast. Mit ihm werden wir heute erläutern, welche Besonderheiten beim Kauf und Verkauf von Immobilien als GbR auftreten können und worauf man achten sollte. Ich kann euch versprechen, diese Folge wird spannend und informativ zugleich. Los geht es wie gewohnt direkt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Moin Henning.
Moin Philipp.
Schön, dass du wieder da bist. Du hast uns schon einmal bei einer Folge unterstützt. Dieses Mal geht es um das Thema Immobilienkauf und Verkauf als GbR. Du bist Rechtsanwalt und Notar und führst uns heute durch das Thema. Ja, willkommen Henning.
Ja, vielen Dank, Philipp. Danke, dass ich nochmal da sein durfte oder darf.
Bevor wir auf die Vor- und Nachteile eingehen, was eine GbR als Käufer oder Verkäufer ausmacht, magst du uns vielleicht noch einmal sagen, was eine GbR überhaupt ist?
Ja, also die GbR ist die gängige Abkürzung für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Man nennt sie auch manchmal BGB-Gesellschaft. Und wie der Name Personengesellschaft schon sagt, eine GbR ist sozusagen die einfachste Form einer Personengesellschaft. Die besteht dann eben aus mehreren natürlichen Personen, die sich zusammenschließen, um gemeinsam einen Zweck zu erreichen und dafür dann eben tätig werden. Und da kann man sich natürlich in verschiedensten Gesellschaften zusammenschließen. Aber die einfachste Form, wie gesagt, ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und das greift dann eben auch ein, oder ich kann sie nutzen, wenn ich eine Immobilie kaufe. Und das ist
dann das der
durchaus. Okay.
Genau. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Vor- oder Nachteile bietet denn die GbR beim Immobilienkauf bzw. Verkauf?
Das ist ein bisschen komplexer. Und das ist natürlich auch immer eine Einzelfallberatung, wo man sozusagen immer schauen muss, wie passt es jetzt auf diese Konstellation und auch auf die beteiligten Personen. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen und erstmal sozusagen das Pendant sozusagen aufgreife. Im Prinzip haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir Grundbesitz erwerben können. Der Klassiker ist das sogenannte Bruchteilseigentum, ne? Dass wir bei mehreren Personen das Eigentum in ideelle Miteigentumsanteile aufteilen. Und dann bei Eheleuten zum Beispiel könnte jeder die Immobilie zu 1/2 besitzen. Und alternativ dazu kann man den Grundbesitz eben auch in der Rechtsform der GbR, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, erwerben. Dann ist aber eben, dann sind nicht die Eheleute A und B Eigentümer im Grundbuch, sondern die A und B GbR zum Beispiel, ne? Bestehend eben aus den beiden Gesellschaftern A und B. Und der Vorteil der, oder einer der Vorteile einer GbR, ist, dass sie vergleichsweise flexibel ist. Das heißt, wenn ich unterschiedliche Beiträge leiste, weil der eine Gesellschafter trägt viel größere finanzielle Beiträge bei für die Finanzierung oder für die Zahlung des Kaufpreises oder so, dann kann man das im Rahmen der Gesellschaftsquote dann oder der Beteiligungsverhältnisse relativ flexibel gestalten. Vor allem auch dann, wenn sich das unterwegs mal ändert oder auch Gesellschaftsanteile übertragen werden oder eben Personen wechseln. Das wahrt eine gewisse Flexibilität, weil man das teilweise sogar dann ohne notarielle Beteiligung sozusagen machen kann, weil man rein privatschriftlich den Gesellschaftsvertrag ändert. Das ist wohl einer der gängigsten Vorteile, die Flexibilität. Aber man muss eben auch sehen, dass so eine GbR-Gestaltung Nachteile hat, weil man auch einen Gesellschaftsvertrag zusätzlich haben sollte. Der muss im Zweifel durch einen Profi gestaltet werden und dadurch entstehen dann wieder Kosten. Und ich glaube auch, dass es nicht für jedermann in gleicher Weise geeignet ist. Also ich würde schon sagen, dass das eher für die Leute geeignet ist, die das nicht zum ersten Mal machen und dann auch in diesem gesellschaftsrechtlichen Kontext einigermaßen sattelfest sind, wie sie sich dadurch bewegen. Und das, was hier bei der GbR sozusagen Nachteil ist, ist natürlich dann der Vorteil des Bruchteilseigentums, was ja auch eigentlich einer der Klassiker ist sozusagen. Denn es ist in der rechtlichen Gestaltung total einfach. Wir brauchen keinen Gesellschaftsvertrag, wir haben dementsprechend keine Kosten, sind aber dafür dann auch nicht so flexibel, weil natürlich können wir theoretisch auch unterschiedliche Finanzierungsanteile da abbilden. Ich sehe, du hast einen Ring am Finger, das heißt, du bist verheiratet, würde ich mal unterstellen. Wenn ihr jetzt unterschiedlich stark zur Finanzierung eurer Immobilie beitragt, dann könntet ihr auch sagen, du erhältst ideelle Miteigentumsanteile von 3/4 und deine Partnerin nur 1/4. Mhm. Das geht ja. Das Problem ist nur, dass man gerade am Anfang ja gar nicht weiß, wie läuft das über die ganze Finanzierungsdauer, weil eigentlich müsste dieser Betrag feststehen, damit man das dann auch richtig beim Kauf schon abbilden kann. Das ist schwierig. Und das ist wiederum der Vorteil bei der GbR-Gestaltung, weil man da total flexibel ist und das auch unterwegs immer wieder anpassen kann. Kann sich auch mal verlagern, ne? Jetzt zahle ich ein bisschen mehr für die Immobilie und dann mache ich aber irgendwie mal so ein ruhiges Jahr, weil ich denke so, ach, eine Auszeit ist nicht schlecht. Und dann zahlt meine Frau viel mehr oder so, ne? Und dann kann man das auch ein bisschen angleichen. Und auch das ist wieder schwierig, weil manchmal doch Fragen zurückbleiben. Es gibt zum Beispiel bei dem Bruchteilseigentum gibt es das sogenannte Familienprivileg. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die selbstbewohnte Immobilie verschenke an meine Frau, an meine Kinder, dann gibt es da eine Privilegierung, dass da keine Schenkungssteuer anfällt. Und zwar so, dass wir gar nicht mal auf Steuerfreibeträge zurückgreifen müssen. Das ist ganz angenehm. Und im Bereich der GbR ist das maximal unklar derzeit. Also es, wie das bei uns Juristen so ist, ne? Wir sind uns über viele Dinge nicht einig. Und da kommen ja auch so ketzerische Sprüche her, wie vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand oder zwei Juristen, drei Meinungen. All solche Dinge. Und das hat alles einen reellen Hintergrund. Denn die Rechtsprechung selbst ist sich teilweise gar nicht einig, wie das Ganze jetzt zu handhaben ist. Und das ist hier bei diesem Familienprivileg nämlich auch der Fall. Der Bundesfinanzhof hat noch nicht entschieden, ob dieses Familienprivileg genauso greift, wenn quasi eine Eheleute GbR besteht. Die wohnen dann ja möglicherweise trotzdem in ihrer eigenen Immobilie, sodass die Sachlage identisch ist. Aber möglicherweise unterscheidet sie sich an der entscheidenden Weichenstellung doch, sodass ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Und das birgt immer Unsicherheiten und deswegen
das, also, muss man sich dem bewusst sein.
Genau, und man muss sich einfach entscheiden, was ist mein Weg. Ne? Und diese Vor- und Nachteile muss man natürlich mal gegeneinander abwägen und schauen, will ich dann natürlich auch die Nachteile dafür in Kauf nehmen, weil die Vorteile vorläufig überwiegen. Genau. Mhm.
Okay. Das heißt, du hattest ja das Beispiel jetzt mit den Ehepartnern eingeführt, die eine GmbR gründen, um eine Immobilie zu kaufen. Wenn ich mein Familienhaus kaufen möchte, macht es in vielen Fällen keinen Sinn. Dann soll ich es mit der Bruchteilsgemeinschaft machen oder?
Na, so pauschal kann man das, wie gesagt, gar nicht sagen.
Also schon in dem Fall macht es Sinn, darüber nachzudenken.
Genau. Da spielen ja auch steuerliche Gründe möglicherweise noch eine Rolle. Ne? Also Grunderwerbsteuer könnte noch ein Thema sein, aber auch alles Mögliche. Also ich sag mal so, wenn man es pauschalieren will, wenn das ein Ehepaar ist, was sich eine einzige Immobilie kauft und da drin leben möchte, dann macht es vielleicht ein bisschen weniger Sinn als jetzt bei größeren Konstellationen, wo schon in der Familie ein gewisses Immobilienvermögen vorhanden ist. Da macht es sicherlich schon eher Sinn. Aber weil das eben ein komplexes Thema ist, muss man das im Einzelfall beraten und sich natürlich auch einen Überblick verschaffen, was bedeutet das eigentlich steuerlich. Ein Notar darf jetzt nicht steuerlich beraten. Natürlich kennen wir immer so ein bisschen so die steuerlichen Hintergründe, aber wir dürfen dazu nicht beraten. Ist auch gut so. Und deswegen gibt es eben Konstellationen und aus meiner Sicht gehört diese dazu, dass man da auf jeden Fall seinen Steuerberater mit hinzuziehen sollte, ob das aus steuerlicher Sicht dann eben ein lohnenswertes Vorhaben ist oder ob man davon lieber Abstand nehmen sollte.
Das heißt, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit sollte man Steuerberater fragen, macht es für meinen Fall Sinn oder sollte ich es lieber lassen und jetzt in dem Fall den klassischen Weg gehen oder den gängigen Weg mit der Bruchteilsgemeinschaft?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Entscheidungsfindung. Und wenn diese Entscheidung dann getroffen ist, aus steuerlicher Sicht zum Beispiel, dann kommt man sozusagen hinterher in die rechtliche Umsetzung. Wie kann ich dieses Ziel bestmöglich erreichen und vertraglich eben umsetzen?
Ja, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sachen sagen. Was sind so die Herausforderungen bei der vertraglichen Gestaltung von GbR-Käufen?
Also wir müssen zunächst erstmal gucken, gibt es diese GbR schon? Ne? Wenn du bereits eine GbR hast, dann kann die als solche grundsätzlich kaufen. Manchmal, wenn Eheleute zum Beispiel eine Immobilie kaufen und das eben in GbR machen wollen, dann existiert die GbR noch gar nicht, sodass sie erstmal gegründet werden muss. Mhm. Und da war das früher tatsächlich gang und gäbe, dass dann im Rahmen der Kaufvertragsurkunde die GbR mitgegründet wurde und sich das dann so dann abgewickelt hat. Das hat funktioniert. Das ist alles gut, weil das Hauptproblem bei der GbR ist halt, dass es bislang, muss man sagen, kommen wir bestimmt gleich noch zu, anders als bei anderen Gesellschaften kein öffentliches Register gab, sodass die Identität der Gesellschaft, also wer sind die Gesellschafter und so weiter, konnte man nicht öffentlich ablesen. Und dann hat man sich eines kleinen Kunstgriffes bedient, dass man dann gesagt hat, wir haben jetzt gegründet, dass die Kaufvertragsparteien sind quasi alle Gesellschafter dieser GbR, mehr gibt's nicht, und wir machen das jetzt so. Das hat funktioniert. Und jetzt ist aber 1. Januar 2024, also ist nicht ganz tagesaktuell, ist das sogenannte MOPEC in Kraft getreten, also das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Und mit diesem MOPEC ist das sogenannte Gesellschaftsregister eingeführt worden. Also es soll sich so in der ganzen Machart so ein bisschen orientieren am Handelsregister. Und da werden dann eben die Gesellschafter, der Sitz der Gesellschaft, der Name, solche Dinge werden dann da eben alle registriert. Aber die Eintragung ist erstmal freiwillig. Also warum auch immer, der Gesetzgeber wird sich dabei was gedacht haben. Es gibt aber, auch wenn man sagt, es gibt grundsätzlich keine Pflicht, eine GbR in das Gesellschaftsregister eintragen zu lassen. Wir reden hier ja über Immobilienkauf. Und da muss man leider sagen, haben wir quasi so eine Eintragungspflicht durch die kalte Küche. Denn immer dann, wenn eine GbR Grundbesitz kaufen oder verkaufen oder auch Belastungen verändern möchte, sagt uns jetzt eben die Grundbuchordnung, dann muss vorher eine Eintragung im Gesellschaftsregister erfolgen. Und deswegen ist dieser alte Weg, wie ich ihn eben beschrieben habe, wir gründen das mal eben so im Rahmen der Kaufvertragsurkunde mit, ist zwar immer noch möglich, aber dann steht der Zwischenschritt der Eintragung im Gesellschaftsregister dazwischen, was dann möglicherweise zu gewissen Verzögerungen in der Abwicklung führen kann. Es gab am Anfang, so in dieser Jahresumbruchsphase, gab es ganz große Bedenken, wie lange wird das wohl dauern? Vor allem, wenn alle plötzlich da hinmarschieren und alle gleichzeitig eingetragen werden wollen. Das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen erledigt. Ne? Das MOPEC ist angekommen, es funktioniert und dieser ganze Rückstau ist natürlich abgearbeitet worden. Es geht vergleichsweise schnell, aber es dauert halt trotzdem so seine Zeit. Abhängig von Auslastung der Gerichte insbesondere. Logisch. Insofern kann man da jetzt auch keine pauschale Marschroute vorgeben. Dauert eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, Monate. Also ganz unterschiedlich. Und das muss man einfach wissen. Wenn man also diesen klassischen Weg weiterverfolgt, dann muss man zwischen dem Abschluss des Kaufvertrags und im Zuge dessen ja Gründung der GbR, das ist der Startpunkt und der Endpunkt ist ja dann sozusagen die Eigentumsumschreibung. Dazwischen muss die Registrierung im Gesellschaftsregister erfolgen. Vorher kann es nicht weitergehen. Und damit verbunden ist auch immer noch eine Eintragung im sogenannten Transparenzregister. Ja, da lässt wieder die Geldwäsche grüßen. Und das dauert so seine Zeit, sage ich mal. Und deswegen könnte man überlegen, wenn man das vielleicht ein bisschen galanter machen will, wenn ich schon weiß, also wieder unsere beiden Eheleute, die wir hier in den Blick nehmen, ich möchte eine Immobilie erwerben in der Rechtsform der GbR, dann kann ich doch die vorbereitenden Tätigkeiten eigentlich auch schon erledigen. Das heißt, ich gründe die GbR und lasse sie ins Gesellschaftsregister eintragen.
Dass man dann startklar ist für den
Kauf. Man ist dann startklar. Man hat eine Registernummer, man hat ein Gericht, wo man dann im Zweifel eingetragen ist und dann ist das wie so eine HRA- und HRB-Nummer vom Handelsregister. Und dann haben wir auch gleichzeitig die Identität geklärt, weil das eben nunmehr in einem öffentlichen Register dann eingetragen ist. Okay. Und das verschlankt die Abläufe ganz erheblich. Ne? Und dann eben beschleunigt es auch perspektivisch die Abwicklung eines Kaufvertrags, wenn ich diese Vorarbeit schon gemacht habe.
Das macht Sinn, das stimmt. Okay, dann was passiert dann eigentlich, du hattest das eben schon so ein bisschen erwähnt, dass das flexibler ist, wenn ein Gesellschafter aus der GbR austritt?
Ja, das hat tatsächlich für den Grundbesitz und die Eintragung im Grundbuch zunächst erstmal keine Auswirkungen, weil da steht GbR. Ja nur die GbR als solche drin, beziehungsweise dann zukünftig die Name XY e-GbR, ne? Also kleines e, ist jetzt nicht für elektronisch oder so, sondern für eingetragene GbR. Und dadurch ändert sich ja nichts. Dadurch, dass auf Gesellschafterebene Personen ausgewechselt werden oder auch die Anteile unterschiedlich verteilt werden, hat das auf die Existenz der Gesellschaft ja zunächst erstmal keinen Einfluss. Und deswegen ist es tatsächlich aus dem Grundbuch alleine dann nicht mehr ersichtlich, also jetzt so laienhaft gesprochen, klar, welchem Gesellschafter gehört wie viel von der Immobilie. Das ist dann halt so. Aber es hat erstmal keine Auswirkung.
Okay.
An der Stelle.
Wenn wir das Thema GbR besprechen, müsste man ja eigentlich auch nochmal auf das Thema oder auf andere Rechtsformen eingehen. Zum Beispiel ja auch die GmbH.
Ja.
Die wäre ja definitiv auch noch eine Möglichkeit, wie man das abwiegen könnte. Jetzt mit dem Aufwand hat es sich ja schon so ein bisschen angeglichen. Ich glaube, in dem laufenden Aufwand ist die GmbH noch deutlich komplexer.
Ja.
Wie siehst du das? Macht die GmbH bei größeren Konstrukten Sinn? Oder ist das auch eine Frage, die man eher dem Steuerberater so gesehen ins Nest legen sollte?
Zumindest sollte man den Steuerberater nicht komplett links liegen lassen, weil das natürlich auf der ganzen Steuerebene ein ganz wichtiges Thema ist. Die GmbH, das kann man wohl sagen, ist deutlich intensiver in der Gründung. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall wegen der Beurkundungspflicht müssen wir einen Gesellschaftsvertrag notariell machen. Und es muss eben ins Handelsregister eingetragen werden und es muss das Stammkapital eingezahlt werden. Das gesetzliche Mindeststammkapital einer GmbH ist ja 25.000 Euro, wobei die Hälfte gestundet werden kann. Aber das Geld muss man erstmal aufbringen. Und der ganze Gründungsaufwand, der ist auf jeden Fall höher als bei einer GbR. Den GbR-Vertrag, den kann ich ja nach wie vor ganz privatschriftlich schließen. Theoretisch könnte man es sogar mündlich machen. Da sind wir Juristen jetzt nie so die ganz großen Freunde von, weil wir immer die Meinung vertreten, wer schreibt, der bleibt. Und dann ist es auch hinterher leichter nachzuweisen, was denn gelten soll, wenn man sich vielleicht doch mal nicht mehr so ganz einig ist. Ja, also es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, Vertrag kommt von Vertragen. Und da ist aber wirklich ein Funken Wahrheit dran. Denn solange alles gut läuft, wird man einen Vertrag im Zweifel niemals aus der Schublade ziehen müssen.
Das stimmt.
Sondern immer erst dann, wenn es zum Streitfall kommt. Und deswegen sind mündliche Verträge so aus Beweislastgründen manchmal so ein bisschen schwierig zu betrachten und eine schriftliche Regelung definitiv vorzuziehen, aber sie muss eben bei der GbR nicht notariell beurkundet werden. Das ist natürlich ein Kostenthema. Nichtsdestotrotz, eine GmbH hat auch ihre Vorteile. Wo sich die dann hinterher auswirken, muss man wieder im Einzelfall und natürlich auch unter Einbeziehung eines Steuerberaters dann irgendwie mal durchprüfen.
Okay, alles klar.
Ein Punkt ist aber an der Stelle nochmal zu berücksichtigen, das schiebe ich jetzt einfach nochmal nach, ist Thema, wieder ein bisschen düster betrachtet, die Haftung. Mhm. Denn da unterscheiden sich die beiden ganz elementar. Die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, haftet ja nur mit ihrem Vermögen. Das ist nicht nur das Stammkapital, sondern das ist das Vermögen. Mhm. In der Gründungsphase ist das nahezu deckungsgleich, aber das entwickelt sich perspektivisch, hofft man ja auch. Also das heißt, wir haben hier eine beschränkte Haftung, wir sind auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Das ist bei der GbR nicht so, denn die Gesellschafter einer GbR haften immer vollständig mit ihrem gesamten Vermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Und das ist schon ein ganz anderer Schnack. Also auch da muss man durchaus der Realität mal ins Auge blicken und sich eben auch der Risiken bewusst sein, die damit einhergehen.
Mhm. Gerade wenn man größere Konstrukte bauen will,
ja,
ist das quasi schon der Hinweis, dass es ziemlich schnell in Richtung GmbH laufen könnte.
Ja.
Wenn man gerade mit der Haftungsgeschichte da noch ein bisschen Schutz möchte.
Mhm. Okay. Ja, aber wobei das keine abschließende Aufzählung ist. Ne? Es gibt ja auch so auch in Familienkonstellationen gibt es ja auch eine Kommanditgesellschaft, die man da quasi noch als Familienpool gründen könnte oder so, um auch die Nachfolge und die Übertragung auf die nächste Generation auch noch bestmöglich vorzubereiten.
Du hattest ja das Thema MOPEC eben schon angesprochen. Das ist eine ziemlich tiefgreifende Änderung im ganzen Kontext. Was muss man denn sonst noch so beachten im Thema MOPEC und GbR?
Also die Eintragung, also die fragliche Eintragungspflicht ins Gesellschaftsregister und damit immer verknüpft mit dem Transparenzregister, hatte ich ja schon erwähnt. Ne? Also das Transparenzregister ist sozusagen ein öffentliches Register wieder dafür, wer sind eigentlich die wirtschaftlich Berechtigten hinter einer Gesellschaft, dient auch im weitesten Sinne wieder der Geldwäscheprävention. Und der Gesetzgeber plant in naher Zukunft bereits, dass eine automatisierte Verknüpfung mit dem Grundbuch erfolgen soll. Das heißt, wenn ich eine eingetragene GbR als Eigentümerin im Grundbuch verknüpft habe, soll sich das auch direkt synchronisieren mit dem Grundbuch. Und das mag jetzt für die Eheleute GbR jetzt nicht so dramatisch sein, wenn in einem öffentlichen Register quasi jedermann sehen kann, was ich für Immobilienvermögen habe. Das ist dann möglicherweise diese eine Immobilie oder noch eine zweite. Wenn wir aber so etwas größere Konstellationen haben und den Familienpool hatte ich ja eben auch schon einmal so als Schlagwort zumindest fallen lassen. Ja, wir dürfen jetzt natürlich keine konkreten Namen nennen. Aber stellen wir uns vor, eine große industriellen Familie aus Hamburg-Blankenese oder so hat ein profundes Immobilienvermögen und ist da dann auch im Rahmen, also dieser Familienpool kann auch als GbR gemacht werden. Und spinnen wir den Fall mal so zusammen, hätten sie gemacht. Und das würde dann demnächst alles über diese MOPEC-Konstellation mit dem Grundbuch synchronisiert werden. Dann könnte demnächst jeder öffentlich aus dem Transparenzregister ersehen, wie die Vermögensverhältnisse sind, wie viele Immobilien mit dazugehören und so weiter und so weiter. Und das muss man sich eben auch klar überlegen, sodass für Familienkonstellationen, die sich jetzt angesprochen fühlen, möglicherweise die Zeichen der Zeit erkannt werden sollten, um dieses GbR-Vermögen wieder aufzulösen und doch in Bruchteil zu überführen, weil dann ist der Datenschutz im weitesten Sinne viel besser gewahrt.
Okay, also das muss man sich schon bewusst sein. Ja. Auch für kleinere Konstellationen ist das natürlich eventuell wichtig, wenn man nicht möchte, dass man jemand Drittes sehen kann, ob und wie viele Immobilien man besitzt. Aber für größere Konstellationen noch umso wichtiger.
Ja. Und das ist bei diesen öffentlichen Registern natürlich immer so ein Thema. Also im weitesten Sinne ist das ja immer Vertrauensschutz. Dadurch, dass es publiziert wird und öffentlich ist, ist ja, wenn man so will, eine vertrauensbildende Maßnahme. Habe ich auf der anderen Seite eine GmbH zum Beispiel, alte Lage, kann ich ins Handelsregister reinschauen und mich darüber vergewissern, wer sind die Gesellschafter und was ist da so los. Und das gilt jetzt eben zukünftig auch für die, oder jetzt schon bereits seit dem 1. Januar 2024 für die GbR. Und diese Zeichen der Zeit muss man erkennen. Und wenn mir das nicht schmeckt, dann muss ich eben meine Verhältnisse anpassen und anders regeln, sodass mein Geheimhaltungsbedürfnis dann zum Beispiel wieder gewahrt ist.
Okay. Ja, vielen Dank, Henning, für die Einblicke in das GbR-Recht oder GbR und Immobilienkauf.
Sehr gerne.
Wir verlinken dich und deine Kanzlei in den Shownotes. Wenn man mit dem Thema GbR und Immobilien mehr erfahren möchte, das umsetzen möchte oder zurückumwandeln möchte, ist man bei dir gut aufgehoben?
Ja, das würde ich schon sagen.
Und ja, dann verlinken wir dich und danken dir für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich nochmals hier dabei sein durfte.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend und helfen dir dabei, deine Immobilie optimal zu verkaufen. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Zusätzlich bieten wir für alle Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Rufe uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Vielen Dank, dass ihr heute bei Stressfrei Immobilien Verkaufen kaufen dabei wart. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. In diesem Fall freuen wir uns über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Donnerstag.